Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Lesung im 2. Mathilde Möhring von Theodor Fontane, heute Teil 8. Mathilde Möhring, inzwischen Frau Großmann, ist tüchtig und findig. So hat sie es geschafft, ihren Gatten Hugo zum Bürgermeister des kleinen Städtchen Woldenstein zu machen. Hugo aber ist von seiner neuen Stellung und den Anforderungen ein wenig überfordert. Doch zum Glück hat er Tilde. Jeden Tag, wenn er aus dem Rathaus nach Hause kommt, geht das Ehepaar im Garten ihrer Bürgermeistervilla spazieren. Hugo erzählt Tilde von den Tagesproblemen und sie präsentiert ihm eine Lösung. So gewinnen die beiden Berliner Neulinge nach und nach die Herzen der Landbevölkerung. Die Bürger bekommen befestigte Straßen, der katholische Lehrer ein höheres Gehalt, der adlige Landrat eine Lobeshymne in der Zeitung und so stehen die Großmanns bald bei ganz Woldenstein in Achtung und Ehre. Tilde ist glücklich. Das Nachsehen hat ihre etwas einfältige Mutter. Um sie nicht verlacht zu sehen, aber vor allem um ihren eigenen Ruf nicht zu verderben, lädt Mathilde ihre Mutter nicht in ihr neues Heim ein. Und auch Hugo hat es nicht leicht, denn er findet so gar kein Betätigungsfeld mehr, in dem ihm nicht von Tilde vorgesagt wird, was er tun soll. Aber sonst ist alles in bester Ordnung und Herr und Frau Bürgermeister können getrost Weihnachten feiern. Es liest Wilhelm Borchert. Tja, eigentlich hätte hier etwas anderes kommen sollen. Ich muss gerade mal schnell nachschauen, was hier passiert ist. Ja, ein Moment Musik, damit ich die Panne beheben kann. So, jetzt versuchen wir es nochmal, ob die Lesung jetzt kommt. Also, der Teil 8 aus Mathilde Möhring von Theodor Fontane hören wir jetzt.
Die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr verging in Saus und Braus. Der Landrat, der während der letzten 4 Wochen im Reichstag gewesen war, kam zurück und eine Festlichkeit drängte die andere. Am Weihnachtsabend war erst Aufbau für die armen Kinder aller Konfessionen, wobei Tilde, die Landrätin, und Rebecca Silberstein die Leitung übernahmen. Am Silvesterabend war Theateraufführung in der Ressource, wo erst Monsieur Hercules und dann das Schwert des Damokles gespielt wurde. Hugo hätte gern mitgewirkt, musste aber verzichten, weil es sich nicht passe. Silberstein gab den Buchbindermeister Kleister und erfuhr, dass sein Spiel an Döring erinnert habe. Hugo musste den ganzen Abend an Rybinski denken und beneidete ihn um das Leben in der freien Kunst. Der Ball, der folgte, ließ aber trübe Gedanken nicht aufkommen. Er selbst eröffnete mit der Landrätin die Polonaise und der Landrat folgte mit Tilde, die die Reichstagsberichte jeden Morgen las und gelegentlich sogar einen Satz aus einer kurzen Rede zitierte, die der Landrat über die Simultanschulfrage gehalten hat. »Sie interessieren sich auch für Politik, meine gnädigste Frau?« »Oh ja, Herr Landrat. Je mehr ich die kleinen Verhältnisse fühlte, die mich umgaben, je mehr empfand ich eine Sehnsucht nach Auffrischung, die nur, ich will nicht sagen, das Ideal, aber doch das Höhere ergeben kann. Ich darf sagen, dass die Reden Bismarcks erst das aus mir gemacht haben, was ich bin. Es ist so oft von Blut und Eisen gesprochen worden, aber von seinen Reden möchte ich für mich persönlich sagen dürfen, Eisenquelle, Stahlbart. Ich fühlte mich immer wie erfrischt. Beim Souper, das den Tanz auf eine Stunde unterbrach, saßen sich Landrat und Bürgermeister gegenüber. Als der Tanz um 2 Uhr wieder begann, rückten sie nebeneinander und der Landrat sagte, Bürgermeister, Freund, Sie haben eine famose Frau, kolossal beschlagen. Er ist ja Bescheid wie ein Reporter oder eigentlich besser. Die Reporter sind Maschinen und folgen bloß mit Ohr und Hand. Aber Ihre Frau, na Donnerwetter, da merkt man was. Muck, Rasse, schick. Sagen Sie mal, was ist es für eine Geborene? Vielleicht Kolonie oder Familie, die den Adel hat fallen lassen? Hugo nannte den Namen und der schon stark angefisselte Landrat fuhr fort. Hören Sie, Bürgermeister, da steckt was drin? Oder ob vielleicht die Mutter? Hugo sagte, so viel er wisse. Na, ganz egal, schloss der Landrat, ganz egal, woher es kommt, wenn's nur da ist. Und muss ein Bombengedächtnis haben. Hugo, gegen den Schluss hin, tanzte noch eine Redowa mit der Landrätin und geleitete dann beide bis an den draußen wartenden Schlitten. Er war im dünnen Frack mit weit ausgeschnittener Weste und draußen, wo er noch eine Weile stehen musste, blies ein scharfer Südostwind von den Karpaten her. Als er mit Tilde eine Stunde später in seiner Wohnung ankam, war er im Fieber und fröstelte. »Tilde, mir ist nicht recht.« »Ich möchte ein Glas Zuckerwasser.«
Na, »immer Zuckerwasser. Wer trinkt Zuckerwasser, wenn er von einem Ball nach Hause kommt? Ich werde dir eine Tasse Kaffee machen.«
Sie holte die Spirituslampe, setzte das Kesselchen auf und machte ihm eine Tasse Kaffee von 3 Lot. Er fieberte heftig. Wäre das Wetter über Nacht anders geworden, so hätte das Fieber vielleicht nicht viel bedeutet. Aber der Wind ging noch mehr nach Osten herum und an Schonung war nicht zu denken, weil verschiedene Visiten zu machen und allerhand Pick- und Stuhlschlitten für den Nachmittag zu besorgen waren. Sich davon auszuschließen, war umso unmöglicher, als Hugo beim Abschied um die Ehre gebeten hatte, die Landrätin auf dem Eise fahren zu dürfen. Eine kleine Eitelkeit kam hinzu, denn er war ein sehr guter Schlittschuhläufer und wollte sich in den Pausen als solcher zeigen. Tilde schlug ihm zum Frühstück ein Glas Portwein vor, aber sein Zustand war doch schon so, dass er selbst auf Haferschleim drang. Er genoss auch bei Tisch nichts anderes und nahm ein Schächtelchen isländische Moospastillen mit sich, als er um 3 zu dem Rendezvous auf dem Eis aufbrach. Er sah sehr verändert aus, was auch Tilden nicht entging, und weil sie trotz aller Abhärtungsprinzipien, nach denen sie selber lebte, nicht ohne Teilnahme für ihn war, so würde sie ihn vielleicht vom Eise zurückgeschickt und bei der Landrätin, die noch nicht da war, entschuldigt haben, wenn nicht ein alter polnischer Graf, dessen Bekanntschaft sie schon am Abend vorher gemacht hatte, sich ihrer bemächtigt und ihr auf seinem kleinen Muschelschlitten mit 2 davor gespannten Scheckenponys einen Platz angeboten hätte. Sie musste das annehmen, denn er war der reichste und angesehenste Mann der ganzen Gegend, original und schon über 70. Tildens franke, ganz uneingeschüchterte Manier hatte ihm schon auf dem Silvesterball gefallen, und er war enchantiert, als sie seine Aufforderung, den Platz im Schlitten einzunehmen, ohne weiteres annahm. Er fuhr selbst und legte seine mächtige Wolfsschuhe um den kleinen Schlittensitz herum, wobei er Tilden aufforderte, die Schuhe von rechts her zu halten, so dass sie wie in einer Pelzlaube saß. Und nun flog der Schlitten über das Eis und die Glöckchen läuteten und die weißen Decken blähten sich im Wind, während der Alte, von der Pritsche her, seine Konversation aufnahm.
»Freut mich ungeheuer, meine gnädigste Frau. Sackerbl, man sieht doch, große Stadt. Andere Menschen, ja, Berlin. Bin ich preußisch? Nee, ich nicht sehr, aber Berlin. Berlin.« Eine merkwürdige Stadt, eine tollen Stadt.
Tilde versicherte lächelnd, dass sie davon eigentlich wenig gemerkt habe. Das Berlin, das sie kenne, sei sehr wenig toll. Fast zu wenig. Es passiere ja eigentlich gar nichts.
Tja, meine Gnädigste. Das macht die Stelle, wo man steht, von der man aus sieht. Ich habe gestanden immer sehr in Front, immer sehr avancé.
Glaube ich, Herr Graf, Ihre gesellschaftliche Stellung?
Oh, nicht das. Das war einmal vor dem großen Tor. Oh, viele Lichter da, viele Schlitten. Da hatten wir Maskenball. Kroll! Ja, richtig. Kennen Sie Kroll?
Gewiss, Herr Graf, jede Berlinerin wird auch Kroll kennen.
Ja, und da hatten wir Maskenball. Ich Fledermaus. da hatten wir Orpheum.
Auch davon habe ich gehört.
Aber ich habe gesehen eine merkwürdige Stadt, eine tolle Stadt, aber eine Stadt ohne Grimasse.
Ja, das ist wahr.
Eine Stadt von sehr freier Bewegung.
Ich glaube doch nicht überall.
Nein, überall nicht. Das ist wieder, wo man steht, meine gnädigste Frau. Wo ich gestanden, sehr freie Bewegung. Und keine falsche Verschämung.
Aber doch vielleicht eine richtige.
Verschämung immer falsch, immer Grimasse. Und ich liebe sehr die freie Bewegung.
Eine Herzählung sämtlicher Berliner Lokale mit freier Bewegung stand in Aussicht. Und wer will sagen, wo Graf Goschin schließlich gelandet wäre, wenn nicht eine plötzlich quer durch das Flusseis gezogene Rinne das Weiterfahren gehindert und zur Umkehr gezwungen hätte? Wenige Minuten und der Schwanenteich war wieder erreicht, wo sich die Woldensteiner Honoratioren in engerem Kreis bewegten. Die Jüngeren in der Nähe eines Leinwandzeltes mit einer Punsch- und Waffelbude, daraus der angesäuerte Fettqualm ins Freie drang. In Front dieser Bude hielten die Schlitten und auf einer Bank, der die eine Wand der Bude als Rückenlehne diente, saßen Hugo und die Landrätin, die eben den Pikschlitten verlassen hatte, um sich hier zu erholen. Hier hielt jetzt der kleine Muschelschlitten des Grafen an und dieser schlug den Pelz zurück, um Tilden aus ihrem warmen Gefängnis zu entlassen.
Ja, mein Herr Bürgermeister, es hat nicht sollen sein.
Was, Herr Graf?
Eskapade. Wollte wie Gott der Unterwelt oder Pluto.
Warum nicht höher hinauf? Warum nicht Jupiter? Lächelte Tilde.
Ah, ich verstehe, wegen der Attappe. Gnädigste Frau, haben eine spitze Zunge.
Er winkte von den Leuten, die umherstanden, einen heran, gab ihm die Zügel und hieß ihn den Schlitten seitwärts führen, an eine Stelle, wo braunes Weidengebüsch vom Ufer her auf das Eis hinabhing. Dann fasste er Hugo unter den Arm und ging auf die Bude zu, um sich ein Glas Punsch geben zu lassen.
Sehr gefreute Bürgermeister, sehr erfreut, eine charmante Frau, kluge Frau, gar nicht bisschen ängstlich. Auf alles eingehen und denken immer, alles geht vorüber. Und den Kopf wird es ja wohl nicht kosten.
Hugo, halb geschmeichelt, stimmte zu. Das sei so die Schule der großen Stadt.
Ja, merkwürdige Stadt, tollen Stadt.
Diese Worte hatten etwas Beunruhigendes, selbst für Hugo, der seiner Tilde sicher zu sein glaubte. Er kam aber nicht dazu, dem lange nachzuhängen, denn ein heftiger Hustenanfall zwang ihn, sich an einer Banklehne festzuhalten. Als der Anfall vorüber war, kam der Graf mit einem Glas Punsch.
»Das löse«, meinte er aufmunternd.
Hugo kam in die Verlegenheit, ablehnen zu müssen. Das würde seinen Zustand nur verschlimmern.
»Kann nicht verschlimmern, Punsch nie«.
Als er aber Hugo mit seinen listigen, etwas blutunterlaufenden Augen ansah, kam ihm doch ein Zweifel, ob Punsch auch hier ein Allheilmittel sei, und er ging sogar hinaus und rief die noch im Gespräch mit der Landrätin auf der Bank sitzende Tilde an.
»Gnädigste Frau, Ihr Herr Gemahl, packen wir ihn in die Schur, und der Knecht kann ihn nach Hause fahren.«
»Es ist wohl besser, wir gehen zu Fuß, Herr Graf«, sagte Tilde, und Hugo am Arm führend, der traumhaft hin und her schwankte, schritten sie auf die Stadt zu. Als sie fort waren, setzte sich der Graf neben die Landrätin und sagte,
»Woldenstein kann sich nach neuen Bürgermeister umsehen.« Die Landrätin lächelte. Bei Ihnen draußen gedeiht wohl das zweite Gesicht?
Nein, aber ich sehe ihn gut.
Der Arzt war über Land. Erst gegen Morgen kam er und hatte gegen Tildens Behandlung des Kranken Brotrinde in Essigwasseraufguss, ein Mittel, das noch von der alten Möhring herrührte, nichts Erhebliches einzuwenden. »Es hat nichts geschadet«, sagte er, »und das ist schon immer viel.« Er verordnete dann eine Abkochung, und als Tilde fragte, ob ihres Mannes Krankheit was zu bedeuten habe, lächelte er ein wenig und sagte, »einigermaßen, es ist eine Lungenentzündung, vor allem Ruhe.« Tilde war eine gute Krankenpflegerin und gab Hugo die Medizin mit einer Genauigkeit, als ob das Leben an der Minute hinge. Sie glaubte nicht daran, aber sie wollte nichts versäumt haben. Die Vormittagsstunden vergingen unter Umwandlung des Schlafzimmers in ein Krankenzimmer. Die nach dem Hof hinausgehenden Fenster wurden verhangen und mit Stroh verstopft, während die Tür nach der Vorderstube offen blieb, nur durch eine halbe Portiere geschützt. Tilde sah oft von draußen hinein, ohne dass der Kranke irgendetwas verlangt hätte. Dann ging sie wieder an das Vorderfenster, das von der vorigen Frau Bürgermeister her noch einen altmodischen Tritt und einen Fensterspiegel hatte. Dieser Fensterspiegel war eigentlich überflüssig, denn es gab so wenig zu sehen, dass es auch nicht zu spiegeln gab. Mitten auf dem Marktplatz stand das Rathaus mit einer schräg laufenden, hölzernen Stiege, die bis zum ersten Stock ging und sich in einem schmalen Laubengang fortsetzte, aber alles von Holz. Dicht neben dem Rathaus standen ein paar alte Scharren, jetzt verschlossen und mit Schnee bedeckt. An der Marktplatzseite war die Löwenapotheke, deren Provisor hinter der Ladentür stand und gähnte. Denn seit der Mixtur für den Herrn Bürgermeister war seine Tätigkeit noch nicht wieder in Anspruch genommen worden. Daneben ein Bäckerladen mit einem schräggestellten Blechkuchen im Schaufenster und einigen bewundernd davorstehenden Kindern. Die Sonne schien so grell darauf, dass Tilde die großen Zuckerstellen erkennen konnte. Zwischen alledem glitt ihr Auge hin und her und nahm erst eine andere Richtung, als sie, diesmal allerdings mit Hilfe des Spiegels, den Briefträger die Herzog-Kasimir-Straße heraufkommen sah. Er trat auch gleich darauf ins Haus und Tilde ging ihm entgegen, um ein paar Briefe in Empfang zu nehmen. Einer war aus Breslau, also wahrscheinlich eine Rechnung oder eine Preisliste, der andere eine Verlobungsanzeige von Rybinski, aber mit einer anderen Dame, und der dritte von der alten Frau Möhring. Frau Bürgermeister Grossmann, geborene Möhring, Woldenstein in Westpreußen. Die Buchstaben waren so steif gekritzelt wie auf einem Waschzettel. Gott, dachte Tilde, wenn Mutter doch bloß nicht immer geborene Möhring schreiben wollte. Möhring ist doch das Wenigste. Dann ging sie bis an die Portiere und horchte hinein. Und als sich nichts in der Schlafstube regte, ging sie wieder bis ans Fenster und setzte sich in den kleinen schwarzen Stuhl mit drei Holzstäbchen, der hier stand, und nun las sie. Meine liebe Tilde, die Kiste kam gerade Heiligabend an, aber schon früh, und da gerade die Runschen da war, so sagte ich, na, Runschen, nu wollen wir sie aber auch gleich aufmachen. Und da hättest du sehen sollen, wie geschickt sie war und wie sie jeden einzelnen Nagel rausholte, ohne Kneifzange, bloß alles mit's Küchenmesser. Und als wir alles raus hatten, gab ich ihr eins von die Pakete, weil ich dran denken musste, dass ihr die Petermann zu vorige Weihnachten auch ein großes Stück Steinpflaster geschenkt hatte. Sie war aber noch nicht ganz zufrieden, bis ich ihr sagte, »Na, Runschen, wenn es soweit ist, den Schinkenknochen, den kriegen Sie auch.« Da bedankte sie sich. »Ich weiß das schon von Ulrike, Sie sind immer sehr nach Fleisch, natürlich. Wer soll es denn bezahlen? Und muss ich dir doch sagen, dass ich mich sehr über alles gefreut habe, weil man doch die Liebe sieht und dann auch, weil ich sehe, dass ihr es könnt und dass ihr es dazu haben müsst. Und sie, das ist doch die Hauptsache. Denn mit der Sparkasse, das ist ja nur vorbei, weil es alles so viel gekostet hat. Und wenn ich mir denke, dass es auch noch knapp ginge, ja, was sollte da werden? In Spitteln mag ich nicht. Und nu sage mir, Tilde, wie steht es eigentlich mit dir? Und du hast mir noch immer nicht geschrieben von wegen der Witwenkasse. Die Schmädicke sagte mir zwar neulich, sie müssten einkaufen, ob sie wollen oder nicht, aber es wäre mir doch lieb zu hören, dass du ganz sicher bist. Ich bin immer so sehr fürs Sichere. Denn der Mensch denkt und Gott lenkt und heute rot und morgen tot. Und er hatte auch mitunter so rote Backen, was mir nicht gefallen hat. Und auch die Runschen sagte, glauben Sie mir, Frau Möhring, es sitzt ihm hier. Und nu grüße deinen lieben Mann und sag ihm, ich ließ ihm ein glückliches neues Jahr wünschen, er verdient es und es wird sich schon belohnen. Es ist ja viel draufgegangen, aber es schadet nicht. Und ich habe alles gern gegeben und die Schmädige sagte neulich, aufs Kapital kommt es nicht an, wenn man bloß gute Zinsen hat. Deine dich liebende Mutter Adele Möhring, geborene Prinz. Gott, nur auch noch Prinz, meinte Tilde, was sich Mutter nur eigentlich denkt. Und was sie da schreibt, als ob sie sich geopfert und mir mit ihrem Sparkassenbuch, was doch mein war, mein Glück bereitet hätte. Na, sie war immer so und auf ihre Art meinte sie es gut, erst mit sich und dann mit mir. Und dann war das Gute, dass sie mir immer freie Hand gelassen hat. Eine weimerige Frau. Aber ich habe doch mit ihr leben können. Und vielleicht muss ich wieder mit ihr leben. Hugo genas. Und Ende Februar saß er im Garten in Front von einem Weinspalier, auf das eine warme Frühjahrssonne fiel. Tilde saß neben ihm und las ihm die Zeitung vor, denn es waren die Tage, wo Bismarck ins Schwanken kam. Hugo fing jedes Wort auf und zeigte großes Interesse, ergriff aber nicht Partei. »Sie werden wohl beide recht haben«, meinte er. Tilde lächelte. »Ja, Hugo, das bist ganz du. Beide recht. Ich bin für einen.« Über den Zaun fort grüßten die Nachbarn, die sich schon in ihrem Garten zu schaffen machten, und stellten auch Fragen nach seinem Befinden, denn so kurze Zeit er in der Stadt war, so war er doch so sehr beliebt, und jeder freute sich seiner Wiedergenesung. Die Landrätin kam persönlich und klagte sich an, eigentlich sei sie schuld. Er habe sich's bei Ostwind auf dem Eis geholt. Und der alte Graf schickte eine große Melone aus seinen Treibhäusern mit einem Billett voll fantastischer Verbindlichkeiten und Ratschläge. Nach Berlin hin war all die Wochen über kein Wort über die Krankheit vermeldet worden, weil Tilde dem Gejammer der Alten entgehen wollte. Und auch jetzt, wo die Genesung in Gang war, schrieb sie nichts von der zurückliegenden schweren Sorge. Vielleicht unterließ sie es auch, weil sie der Genesung misstraute, wozu, wie sich bald zeigen sollte, nur zu viel Veranlassung vorhanden war. Eines Tages, als Hugo wieder in der Sonne saß, schlug das Wetter plötzlich um. Ein Schüttelfrost stellte sich ein, und ehe noch der Arzt es feststellen konnte, war es klar, dass ein Rückfall eingetreten war. Er nahm die Form einer rapide fortschreitenden Schwindsucht an, und am zweiten Osterfeiertag abends trat der Tod ein, nachdem der kranke Tilde nochmals ans Bett gerufen und ihr für ihre Tüchtigkeit, ihre Liebe und Pflege gedankt hatte. Diese Worte waren ehrlich gemeint, denn die Bedenken einer früheren Zeit waren ganz geschwunden und er sah längst in Tilde nichts mehr als die rührige, kräftige Natur, die sein Leben bestimmt und das bisschen, was er war, durch ihre Kraft und Umsicht aus ihm gemacht hatte. Am dritten Osterfeiertag bei untergehender Sonne wurde er auf dem Woldensteiner Kirchhof begraben. Alles war da. Der alte Graf, der es auf den Arzt schob und dann wieder versicherte, er habe es schon am Neujahrstag gewusst. Der Landrat, der, weil Osterferien waren, gerade in seinem Kreis sein konnte, viel Adel aus der Nähe und die ganze Bürgerschaft einschließlich der dritten Konfession. Auch der Provisor, der sich zufällig einen neuen Frühjahrsanzug hatte machen lassen, wollte nicht fehlen. Ein Bläserchor blies, der alte Graf unterhielt sich ziemlich laut, und was Woldenstein an Blumen hatte, wurde auf das Grab gelegt. Der Geistliche geleitete Tilde in ihre Wohnung, und während der alte Graf im Herzog Kasimir eine Flasche herben Ungar ausstach, saß Tilde auf dem Trittbrett ihres Wohnzimmers und sah auf den immer dunkler werdenden Marktplatz, über den ein Westwind einige braune Winterblätter trieb. Dann wurden ein paar an Ketten hängende Laternen angesteckt, und im Schatten des Rathauses, da wo die Stiege hinaufführte, stand plaudernd ein Liebespaar. Sie ließen sich durch den immer heftiger werdenden Wind nicht stören, der die Laternen hin und her bewegte, so dass sie an ihren Ketten quietschten und knarrten. Als Tilde wohl eine halbe Stunde lang auf das alles hinausgestarrt hatte, zündete sie die Lampe an und setzte sich an ihren Schreibtisch, um ein paar Zeilen an ihre Mutter zu schreiben. Liebe Mutter, heute gegen Abend haben wir Hugo begraben. Es war sehr schön und feierlich. Alle Welt erschien, auch der Adel aus der Umgegend. Prediger Lämmel hielt die Rede. Sie wird gedruckt und wird uns dann, denn bis dahin denke ich wieder in Berlin zu sein, von hier aus zugestellt werden. Wie ich dir gleich bemerken will, kostenfrei auch der Druck, denn du wirst wohl sehr in Angst sein. Ich muss dich aber ernsthaft bitten, mich mit dieser Angst nicht quälen zu wollen. Ich habe von hier aus für dich gesorgt und ich werde weiter für dich sorgen. Du denkst immer an jämmerlich zugrunde gehen, aber solange deine Tilde lebt, solange wirst du zu leben haben. Dessen sei versichert. Ich empfange noch das Gehalt bis Jahresschluss und die Witwenpension vom 1. April an. Dies wird dir einen Stein von der Brust nehmen, und wenn du erst weißt, und deshalb habe ich dieses alles vorausgeschickt, dass du nicht ins Spittel kommen und nicht wie die alte Runschen reinmachen und einholen brauchst, wirst du vielleicht auch zuhören, wenn ich dir sage, dass Hugo gut gestorben ist. Ganz wie ein feiner Mensch, der er immer war. Denn er war aus einem guten Haus, was immer die Hauptsache bleibt. Er hat mir auch noch gedankt, als ob ich Wunder, was für ihn gewesen wäre. Das macht, er hatte so was Edles. Und dich hat er grüßen lassen. Dass er bloß schwächlich war, dafür konnte er nicht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er stärker gewesen. Alle Leute hier haben ihn sehr geachtet, weil alle sahen, dass er sehr gut war. Und selbst Silberstein, von dem ich dir schon geschrieben, hat an seinem Grab gesprochen, so dass sogar Pastor Lämmel zufrieden war und ihm die Hand gab. Silberstein, Firma Silberstein und Ehrenthal, wird auch alles besorgen. Es sind sehr reelle Leute, fortschrittlich, aber sehr reell. Und was aus dem Mobiliar herauskommt, das werden wir kriegen auf Heller und Pfennig. Ich habe noch ein paar Tage hier zu tun und Briefe zu schreiben, auch an den alten Grafen, der mir eine Stellung als Hausdame in seinem Haus angeboten hat, natürlich mit Gehalt. Aber all dies wird in 3 oder 4 Tagen beendet sein und spätestens Sonnabend früh gedenke ich, in Berlin einzutreffen. Ich schreibe aber noch eine Karte vorher, damit du ganz sicher bist und die Runschen zur rechten Zeit bestellen kannst. Ich bringe dir auch ein kleines Andenken von ihm mit, ein kleines Kreuz, vorn mit einer Perle. Die Perle hat einigen Wert. Ich freue mich, dich wiederzusehen, so schmerzlich auch die Veranlassung ist, denn die Pension reicht nicht an das Gehalt. Ich muss dir das sagen, mir ist es gleichgültig. Ich bringe mich schon durch und dich mit. Deine treue Tochter Tilde.
Wilhelm Borchert las aus Mathilde Möhring von Theodor Fontane, eine Produktion von Schweizer Radio DRS 1966. Die arme Tilde, wie ein Figürchen beim Mensch ärgere dich nicht Spiel, muss sie also wieder zurück an den Start. Nach Berlin, in die Wohnung ihrer Mutter, zurück in die Verhältnisse, aus denen sie geflohen ist. Ob sie dort nahtlos ihr altes Leben wieder aufnimmt oder ob die kurze Heirat mit Hugo sie nicht doch verändert hat, hören Sie im letzten Teil von Mathilde Möhring am kommenden Dienstag, wiederum um 15 Uhr, hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.